Es war ein warmer Sommertag. Nicht so wie heute, Winter. Und uns ist kalt, es ist unbequem. Wir haben einen Besuch aus Kanada, vielleicht sagt ihr, ja, bei euch ist es ja gar nicht so kalt. Ganz egal. Stellt euch einen warmen Sommertag vor. Meine Frau und ich, wir überlegten uns, Mensch, das ist doch ein guter Tag, um eine Motorradtour zu machen. Und das machen wir manchmal ganz gerne, wenn es die Zeit zulässt. Und wir fuhren los. Wir fuhren los und es ist wirklich schön, mit dem Motorrad unterwegs zu sein und die Frau ist dabei. Es ist schön. Und wir waren unterwegs, eine Zeit lang schon gefahren und irgendwie merkte ich dann, dass eine Lampe anging im Cockpit des Motorrads, im Tacho. Und ich war ein bisschen erschrocken, hielt sofort an. Und es war eine Lampe, die man eigentlich nicht sehen möchte, wenn man Auto fährt, Motorrad fährt oder sonst irgendwie auf irgendeinem motorisierten Fahrzeug unterwegs ist. Es war die Öllampe. Ich sah mich um, ob Öl ausgelaufen war. Es war nicht der Fall. Ich hörte auf die Motorgeräusche, scheinbar alles in Ordnung. Ich kontrollierte den Ölstand. Da gibt es beim Motorrad so ein kleines Fenster, so ein Guckloch sozusagen mit so einer Glasscheibe. Scheinbar alles in Ordnung. Und ich dachte mir, vielleicht ist es nur ein Wackelkontakt. Was macht man eigentlich, wenn so eine Lampe angeht? Genau, man fährt weiter. Nein, das sollte man natürlich nicht tun. Das weiß ich jetzt auch. Man sollte Hilfe holen, man sollte sich abschleppen lassen in dem Fall. Ich bin weitergefahren, oder wir sind weitergefahren. Und wir waren auf dem Weg nach Hause und so ungefähr, ich schätze mal so etwas mehr vielleicht als 1 Kilometer vom Zuhause entfernt, machte der Motor ein Geräusch, blockierte und ging aus. Und ich hatte einen Motorschaden. Ich habe tagelang damit verbracht, später das Motorrad zu reparieren. Und die Ursache, ja, sie war, wie soll ich sagen, es war die Ölpumpe. Wenn euch irgendeiner mal erzählt, dass an einem Motor das wichtigste Teil der Zylinder ist oder der Kolben oder vielleicht der Vergaser oder Luftfilter, vergesst das. Die Ölpumpe ist das wichtigste Teil an einem Motor. Wenn sie nicht funktioniert und das Öl befördern kann, dann wird die Kurbelwelle nicht mit Öl versorgt, die Nockenwellen werden nicht mit Öl versorgt, der Kolben bekommt kein Öl ab, die ganzen Ventile nicht, die Lager, und ein Motorschaden ist unvermeidbar. Geht es uns im Leben nicht auch oft so, dass Warnleuchten angehen, dass wir auf etwas hingewiesen werden? Was tun wir dann? Fahren wir weiter oder ignorieren wir die Lampe? Jesus, er befand sich zwischen dem Palmsonntag und dem grünen Donnerstag. Wahrscheinlich war es der Montag, also nach dem Einzug am Sonntag in Jerusalem auf dem Esel, wo er ja verherrlicht wurde, als Prophet verherrlicht wurde. Und er befand sich jetzt an diesem Tag in dem Tempel und er lehrte dort. Und irgendwie gefiel das den Hohepriestern und Schriftgelehrten so gar nicht, was dieser Handwerker da macht. Dass er einfach in den Tempel geht und dort lehrt. Und sie kamen zu ihm und fragten ihn, wer hat dir die Vollmacht gegeben, hier zu lehren im Tempel? Und Jesus, er fing an, von Johannes des Täufers zu sprechen, von seiner Taufe, und fragte sie, von wem ist diese Taufe gewesen? Und sie hatten Johannes den Täufer ja abgelehnt als Propheten. Das Volk hat ihn aber anerkannt. Und die Frage war, ob die Taufe vom Himmel ist oder vom Menschen. Sie konnten also eigentlich nur verlieren, wenn sie diese Frage beantworten würden. Und sie sagten, wir wissen es nicht. Und Jesus sagte darauf auch zu ihnen, dann beantworte ich euch auch nicht, warum ich oder wer mir diese Vollmacht hier gegeben hat. Und aus dieser Situation heraus erzählt Jesus zwei Gleichnisse. Beide Gleichnisse handeln über den Weinberg. Wir wollen aber gemeinsam uns das zweite Gleichnis etwas näher anschauen heute. Es ist das Gleichnis von dem bösen Weingärtnern. Und wir lesen uns diesen Abschnitt aus Matthäus 21, die Verse 33 bis 46. Matthäus 21, 33 bis 46. Ich lese uns den Abschnitt. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und vertraute ihn Weingärtnern an und zog außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte im Empfang zu nehmen. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, einen schlugen sie, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Wieder sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie machten es mit ihnen genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sagten sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sagten zu ihm, er wird die Übeltäter übel umbringen und seinen Weinberg anderen Weingärtnern übergeben, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und als die Hohepriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, verstanden sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn festzunehmen. Aber sie fürchteten sich vor den Menschen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Jesus, er ist hier am Ende seines Wirkens. 3 Jahre war er in der Öffentlichkeit. 3 Jahre hat er Menschen geheilt, Menschen gesund gemacht, Tote zum Leben erweckt. Er hat viele Wunder getan. Die Schrift, sie hat sich buchstäblich erfüllt bei dem, was er tat. Aber die Hohepriester und Schriftgelehrten, sie haben ihn abgelehnt. Von Anfang an. Vielleicht haben sie sogar Parallelen gesehen zur Schrift, aber sie haben ihn abgelehnt. Und Jesus, er erzählt dieses Gleichnis hier und er spricht über den Weinberg. Jeder Jude damals wusste, wenn der Weinberg genannt wird, dann geht es um Jesaja 5, um das Volk Israel, um Gottes Volk, um die Juden. Jesus, er spricht hier in diesem Gleichnis besonders die Hohepriester, die oberste Schicht der Juden an, die Schriftgelehrten, die Ältesten. Und er zieht hier gewisse Vergleiche. Er erzählt dieses Gleichnis so, dass man sich als Außenstehender fragt, was ist das bloß für eine schreckliche Geschichte? Was passiert hier eigentlich? Es ist irgendwie skurril. Verrückt, was hier passiert. Warum sind die Weingärtner so böse? Warum tun sie so etwas Schreckliches? Und warum tut der Hausherr, was er tut? Im Vers 34 haben wir gelesen, als nun die Zeit erfüllt war, sandte der Hausherr seine Knechte. Also die Zeit, sie war erfüllt. Die Zeit der Ernte war da, Und der Hausherr wollte das bekommen, was ihm zustand. Das, was sie vereinbart hatten. Seinen Besitz. Das, was ihm gehört. Aber was tun die bösen Weingärtner? Sie nutzen die Gelegenheit. Sie töten die Knechte. Sie schlagen sie. Sie steinigen sie. Und als ob das nicht reicht, schickt der Hausherr weitere Knechte. Er hört gar nicht auf damit, er schickt weitere. Und auch diese werden geschlagen, getötet, gesteinigt. Spricht Jesus hier nicht von den Propheten, die vor ihm gesandt wurden? Ist ihnen nicht genauso etwas erfahren oder widerfahren? Wurden sie nicht auch abgewiesen, geschlagen, gesteinigt, getötet? So manch einen ist es so ergangen, oder? Im Vers 37, da legt der Hausherr noch einen drauf, kann man hier sagen. Er schickt seinen Sohn. Und hier möchte man als Zuhörer eigentlich einschreiten. Man möchte den Hausherrn zurufen und sagen, tu das nicht. Es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass sie ihn auch töten werden. Nun, heute kennen wir die Geschichte. Wir wissen auch, worauf diese Geschichte hindeutet, dieses Gleichnis. Der Hausherr, er taucht hier in diesem Gleichnis sehr souverän auf. Über die gesamte Phase der Geschichte bleibt er souverän. Er baut den Weinberg und er baut ihn komplett. Ja? Er bepflanzt ihn, er baut einen Zaun herum, er zieht einen Graben, baut einen Turm und übergibt diesen Weinberg komplett, fertig, seinen Pächtern. Und sie haben eine Vereinbarung. Und sie tun alles andere, als sich an diese Vereinbarung zu halten. Sie töten den Sohn, weil sie das Erbe wollen. Heute wissen wir, dass Jesus hier von sich selber spricht. Und wenn Jesus so kurz vor seinem Tod, ja, es waren nur noch ein paar Tage, wo er gefangen genommen wurde und verurteilt wurde und getötet wurde. Wenn er so kurz vor seinem Tod von sich selber spricht, dann ist das sehr wichtig. Jesus sagt hier im Vers 39 seinen Tod voraus. Ich lese den Vers 39 nochmal. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Ist nicht genau das mit Jesus geschehen? Hat man ihn nicht hinausgestoßen aus Jerusalem? Er musste sein Kreuz tragen, hinauf nach Golgatha, wo man ihn auf grausame Art und Weise hingerichtet hat, ihn getötet hat. Jesus, er sagt hier, in diesem Gleichnis, dass sich die obersten Juden gegen ihn entschieden haben. Dass sie ihn abgelehnt haben. Dass sie ihn hinausstoßen und töten werden. Es geht hier in diesem Gleichnis um Ungehorsam, um Ablehnung, um Verachtung, um Mord, aber auch um Rettung. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ich kann mir gut vorstellen, als Jesus dieses Gleichnis so erzählte, dass alle, die es hörten, entsetzt waren über so eine schreckliche Geschichte. Man wusste ja nicht, dass genau das zutreffen wird. Es ist eine Geschichte, die man nicht den Kindern vorm Einschlafen erzählt. Und Jesus, er macht es hier so weise, so clever. Er stellt den Hohepriestern und Schriftgelehrten hier die Frage, wie man mit diesen bösen Weingärtnern denn umgehen soll aus der Geschichte. Und sie geben ihnen die Antwort. Endlich fangen sie an zu antworten. Und die Antwort lautete so, Vers 41, sie sagten zu ihm, er wird die Übeltäter übel umbringen und seinen Weinberg anderen Weingärtnern übergeben, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Diese Antwort klingt doch gerecht, oder? Sie klingt doch fair. Würden wir auch geben. Die Hohepriester und Schriftgelehrten wissen gar nicht, dass sie hier ihr eigenes Urteil aussprechen. Genau das wird mit ihnen geschehen, weil sie Jesus abgelehnt haben, weil sie ihn getötet haben. Und Jesus, er zitiert einen Psalm aus, also das ist der Psalm 118, die Verse 22 und 23. Ich lese sie uns einmal. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Christus, der Eckstein. Der Eckstein ist in einem Bauwerk der wichtigste Stein. Heutzutage baut man etwas anders. Heute würde man von einem Fundament sprechen. Aber es ist so, ein Eckstein ist mehr als ein Fundament. Es ist ein Fundament und ein Eckstein zugleich. Es ist der wichtigste und tragendste Stein im Bauwerk. Alle anderen Steine lehnen sich an diesen Stein an. Es ist der Stein, der für die Statik verantwortlich ist. Der Stein, der entscheidet, ob das Gebäude stehen bleibt oder nicht. Der die Last trägt. Wir haben unter uns Brüder, die mit Sicherheit schon den einen oder anderen Stein gemauert haben. Und sie wissen, dass es darauf ankommt, dass die Ecksteine richtig gesetzt werden beim Haus. Diese Steine, sie geben das Gebäude vor, die Abmessungen des Gebäudes in Länge, in Breite und in der Höhe. Wenn diese Ecksteine nicht vernünftig gesetzt sind, bekommt man große Probleme, das Gebäude in Lot auszurichten oder es rechtwinklig zu bauen. Achtet mal auf die Worte, die der Psalmist gebraucht. Er sagt nicht der Eckstein, der verworfen wurde, er sagt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Jesus, er spricht ja in den Gleichnissen in Bildern und er nutzt hier ein Bild. Da sind Bauleute, sie suchen einen Eckstein und sie finden einen Stein, schauen ihn sich an und erachten ihn nicht für tragfähig. Und sie verwerfen ihn. Sie werfen ihn wieder weg und suchen einen anderen Stein. Dieser Stein ist zum Eckstein geworden, lieber Zuhörer. Jesus ist zum Eckstein geworden. Wie ist das geschehen? Gott hat seinen Sohn Jesus zu diesem Eckstein gemacht. In Johannes 3, Vers 16, der goldene Vers der Bibel, steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn Jesus dort am Kreuz zum Eckstein gemacht. Auf ihn baut die Vergebung der Sünde auf. Auf ihn baut die Rettung auf. Auf ihn baut das Christsein auf. Die Gemeinde. Kein anderer Stein kann diese Last tragen. Es gibt keinen. Die Juden haben diesen Stein verworfen. Sie haben ihn für nicht wertvoll und unbrauchbar erachtet. Sie haben ihn abgelehnt. Was meint ihr, wären wir damals dabei gewesen, hätten wir irgendwas besser gemacht? Hätten wir irgendwas aufgehalten an der Geschichte? Nein, hätten wir nicht. Wir hätten nichts besser gemacht. Deswegen haben wir auch nicht das Recht, mit dem Finger auf diese Juden damals zu zeigen und sie zu verurteilen. Jesus, er spricht hier im Vers 43, um weiterzugehen im Text, die Strafe für die Ablehnung seines Volkes ihnen gegenüber aus. Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Roger Libby erzählte einmal in einer seiner Predigten, Er war in Jerusalem unterwegs und sie waren in der Nähe des Ölbergs und der Taxifahrer fragte ihn: Glauben Sie, dass der Messias kommt? Und Roger sagte zu ihm: Ja, ich glaube, dass er schon da gewesen ist und dass er wiederkommen wird. Und er zitierte die Stelle aus Sacharja 12, die lautet: Dann werdet ihr ihn sehen, den ihr durchbohrt habt. Dieser Zustand des Volkes Israels, ja, den kennen wir sehr wohl. Sie sind noch verblendet und sie warten immer noch auf den Messias. Wir heute dürfen die Wahrheit kennen. Wir wissen, dass er schon da war. Und wir warten auf das zweite Kommen, nicht wahr? Jesus, er beschreibt weiter hier im Text den Eckstein. Er sagt, dieser Eckstein ist unverwüstlich. Keiner kann ihn zerstören. Wer auf ihn fällt, wird zerschellen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wer sich ihm im Weg stellt, wird verlieren. Wer gegen Jesus ist, wird verlieren. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Also dieser Stein ist auch Gericht. Ja, es ist einmal Rettung, Rettung für uns, aber auch Gericht, lieber Zuhörer. Und zum Schluss des gelesenen Abschnittes, ja, wird gesagt, dass die Hohepriester verstanden, dass sie hier gemeint sind. Ja? Und sie würden ihn am liebsten an Ort und Stelle gefangen nehmen. Aber sie hatten Menschenfurcht, wie so oft. Sie fürchteten sich vor den Menschen. Und die Menschen hielten Jesus für einen Propheten, haben wir gelesen. Nur für einen Propheten dürfen wir an dieser Stelle fragen, mehr nicht. Hätte Jesus nicht allen Grund gehabt zu sagen, es reicht mir. 3 Jahre habe ich gewirkt, habe viele Wunder getan, habe gelehrt, habe bezeugt, dass ich der Sohn Gottes bin. Und ihr denkt, dass ich ein Prophet bin? Und mehr nicht. Hätte er nicht allen Grund gehabt zu sagen, für euch soll ich mein Leben lassen? Ihr, die ihr mich abgelehnt habt. Aber er tut es nicht. Er lässt sich davon nicht beeinflussen. Jesus, er ist gehorsam bis zum Tod. Er ist bereit, auch für diese Menschen zu sterben, die ihn abgelehnt haben. Er liebt sie. Er liebte sie damals und er liebt sie auch heute. Und er ging in den Tod und bezahlte für alle Menschen. Wir wollen gleich das Abendmahl halten und daran gedenken, was Jesus für uns getan hat. Wie sehr er gelitten hat. Was es ihm gekostet hat, den Preis zu bezahlen. Unsere Sünden und Schuld zu bezahlen, dort am Kreuz. Die Bibel sagt, er war der Allerverachtetste. So sehr, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Die Schriftgelehrten, die Hohepriester, die Ältesten, sie haben Jesus damals abgelehnt. Und die große Masse im Volk natürlich auch. Leider gibt es heutzutage immer noch Menschen, die Jesus ablehnen, die ihn nicht annehmen wollen. Einige von ihnen sagen, ja, Jesus, es war ein toller Mensch. Er hat tatsächlich gelebt, ja, das glauben wir. Es war ein toller Mensch. Aber Gottes Sohn, nein. Nein, das kann nicht sein. Es gibt eine historisch-kritische Belegung. Das heißt, die Historiker gehen hin, suchen irgendwelche Augenzeugen, die zur Zeit in diesem Fall zur Zeit Jesu gelebt haben und suchen in deren Niederschriften, Memoiren und so weiter, Testamente, ob sie das bestätigen können, ob sie das auch erwähnen, was die Bibel erwähnt, was die Evangelien erwähnen. Und so gibt es den Historiker Flavius Josephus, das ist ein jüdischer Historiker gewesen, der zur Zeit Jesus lebte und als Kronzeuge gilt. Und in seinem Testimonium Flavianum hat er Folgendes geschrieben. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Und er schreibt weiter, dass dieser Jesus hingerichtet wurde am Kreuz und dass er seinen Anhängern am dritten Tage erschienen sei, nach seinem Tod. Die Historiker heutzutage sagen, den ersten Teil, den glauben wir, aber was dann kommt, das haben seine Anhänger verfälscht damals. Ja? Also das akzeptieren sie nicht. Dass Jesus aber gelebt hat, das steht außer Frage. Lieber Zuhörer, was ist Jesus für dich heute? Ist Jesus für dich nur ein Mensch? Vielleicht besuchst du unsere Gottesdienste. Vielleicht auch über den Livestream bist du dabei. Dir gefällt, was hier gesagt wird, welche Lieder hier gesungen werden. Du spürst irgendwie diese Atmosphäre, diesen Frieden und es beruhigt dich. Aber du bist Jesus noch nicht persönlich begegnet. Du hast dich noch nicht mit den Gedanken beschäftigt, weil es vielleicht gerade so gut läuft. Und du willst nicht einen haben, der dir sagt, was du tun sollst in deinem Leben. Du willst deinen Thron nicht abgeben. Verwirf diesen Eckstein nicht, lieber Zuhörer. Manchmal schickt Gott uns Warnungen im Leben. Manchmal geht da irgendwo eine Lampe an. Und Gott möchte uns auf irgendetwas aufmerksam machen. Er möchte uns vielleicht aufhalten bei dem, was wir tun. Wie gehen wir dann damit um? Ignorieren wir diese Lampe und fahren einfach weiter? Es kann und es wird verheerende Folgen haben für uns. Der Apostel Paulus, er schreibt im Römerbrief, es gibt kein Dazwischen. Wenn du dich nicht aktiv für Jesus entscheiden wirst, wirst du dich automatisch passiv gegen ihn entscheiden. Hier gibt es keine neutrale Zone, entweder dafür oder dagegen. Wir wollen mit den Worten des Apostel Johannes schließen. Und der Herr segne dich im Nachdenken, lieber Zuhörer. Ich lese uns die Verse aus Johannes Kapitel 1, 11 bis 12 und dann wollen wir aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben. Johannes 1, Verse 11 bis 12. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich danke dir, Herr, für deine große Liebe zu uns. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist, Herr. Danke, dass du uns so viel Wahrheiten hinterlassen hast in deinem Wort. So manch ein Gleichnis hast du erzählt, Herr. Und wir verstehen nicht alles, aber einiges verstehen wir, Herr. Und wir danken dir, dass du dich hingegeben hast, obwohl man dich abgelehnt hat. Obwohl man dir das nicht zugetraut hat, Herr. Wurdest du dieser Eckstein. Und wir dürfen auf dich aufbauen. Du bist unsere Rettung. Du bist der Grund, warum wir heute hier versammelt sind. Herr, wir wollen daran gedenken, was du für uns getan hast. Danke dir, Herr, für die Erlösung, die du uns gebracht hast. Bitte segne uns, Herr, im Nachdenken und segne den weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes. Amen.